Guten Morgen miteinander. Es freut mich riesig, darf ich heute wieder bei euch sein. Und es ist ein bisschen speziell, bei euch erwische ich immer die ganz besonderen Sonntage. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern mögt, letztes Mal, als ich bei euch war, war ja Dank-, Buß- und Bettag. Heute nun Palmsonntag, das macht es ein bisschen einfacher für mich. Ich muss nämlich nie überlegen, über was ich predigen soll. Es ist immer schon offensichtlich. Und deshalb habe ich passend einen Bibeltext ausgewählt für heute Morgen aus Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Wenn ihr vorhin mitgelesen habt, könnt ihr einfach gerade weiterlesen. Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Ich lese aus Gottes Wort. Als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen, an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf euch gegenüber, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen: Der Herr benötigt sie, und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen des Lasttiers. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte, führten sie die Eselin und das Fohlen herbei und legten die Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider auf dem Weg aus. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und die nachfolgten, riefen und sagten: Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten: Dieser ist der Prophet Jesus, der von Nazareth in Galiläa. Soweit Gottes Wort. Jesus kommt von Jericho und geht hinauf nach Jerusalem. Unterwegs kommt er noch nach Bethanien, wo Maria ihm die Füße wäscht, und dann eben weiter nach Jerusalem, weil das Passafest anstand, für welches alle Juden gemäß dem Gesetz nach Jerusalem gehen mussten. Er war also sicher nicht alleine auf diesem Weg. Traf sich gerade gut, dass eben, dann konnte gerade die Volksmenge, da war die umso größer dann. Aber er hat diesen Weg auf sich genommen, in vollem Bewusstsein, was in dieser Woche geschehen würde. Wir haben es vorhin in der Einleitung bereits angetönt gekriegt, oder in dem Bibeltext, den Stefan gelesen hat, hat es schon geheißen, er geht nach Jerusalem, um zu sterben. Und er weiß, dass dies jetzt geschehen muss, in dieser Woche. Und dennoch geht er nach Jerusalem. Er weiß auch, dass die führenden Juden den bereits in Auftrag gegeben haben, dass sobald jemand Jesus sieht, sie ihn ausliefern müssen, sagen müssen, wo er ist, weil sie Angst hatten, dass das ganze Volk ihm nachlaufen würde, weil er so viele Wunder getan hat. Jesus aber kommt so nach Jerusalem, weil er genau weiß, was passieren muss, dass sie ihn gar nicht übersehen konnten. Ich denke, der Auftrag, den sie allen Menschen gegeben haben, ihn zu melden, war nach diesem Einzug in Jerusalem überflüssig. Ich denke, da wussten sie genau, wo er war, wenn so viel Aufmerksamkeit ihm geschenkt wird. Damit er aber das tun konnte, gibt Jesus zwei seinen Jüngern einen Auftrag. Nämlich, sie sollen eine Eselin finden und ein Fohlen angebunden bei ihr. Wir kennen die Namen aller 12 Jünger. Wir kennen die Namen von vielen Frauen, die mit Jesus unterwegs waren. Wir kennen sehr viele Namen der damaligen Zeit. Aber wir kennen die Namen dieser zwei Jünger, die diesen Auftrag erhalten haben, nicht. Sie werden nirgends erwähnt. Diese Geschichte ist eine der wenigen Geschichten, die in allen vier Evangelien vorkommt. Und nie erfährt man den Namen dieser zwei Jünger. Wir wissen nicht, wer da losgeschickt wird, diese Tiere zu holen. Und genauso wissen wir auch nicht, wem diese Tiere gehört haben. War es ein Jünger Jesu, der ihm das freiwillig überlässt? War es einfach ein sehr lieber Mensch, der einfach, ja, dann nimm halt diese zwei Tiere? Oder was war das für ein Mensch? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, er hat diese Tiere gegeben. Es kommt hier nämlich nicht darauf an, wer es war. Die Namen spielen erstmal keine Rolle, sondern es geht darum, dass sie es getan haben. Was spielt es uns für eine Rolle, wer diese Jünger waren? Ich meine, ja gut, dann könnte man sagen, vielleicht war es Petrus. Und dann denkt man, ah, dieser war schon ein toller Typ, dieser Petrus, was der alles getan hat. Und deshalb denke ich, es ist vielleicht mal gut, wissen wir die Namen nicht. Denn auch bei uns ist es häufig so, dass unsere Namen für uns viel zu wichtig sind. Kennt ihr das, dass ihr wollt, dass alle anderen wissen, wenn ihr etwas Gutes getan habt? Es ist so, zum Beispiel in einer Familie, wenn man den Abwasch gemacht hat, dann will man doch, dass die anderen wissen, dass man es war. Oder wenn man sonst etwas Gutes getan hat, dann will man doch, dass der Name darunter steht. Wenn man eine gute Arbeit abgibt im Studium, dann schreibt man den Namen darunter, weil man will ja, dass man weiß, dass das war ich. Man will beliebt sein bei den Menschen. Ich war das. Ich habe das Gute gemacht, nicht der andere. Kennt ihr das? Es ist etwas sehr Menschliches, dass wir so akzeptiert werden wollen, dass wir einen guten Namen haben wollen. Und doch zeigt uns dieser Text gerade am Anfang, dass dies bei Gott nicht wichtig ist. Unser Name soll da nicht so eine Rolle spielen, sondern was wir tun, wie es in unserem Herzen aussieht. Gott kennt uns in und auswendig. Er weiß alles von uns. Er weiß, wie es in uns aussieht. Er weiß, was wir tun. Der Ruf bei den Menschen sollte uns da nicht so wichtig sein. Es geht nicht darum für uns, wie wir vor den Menschen dastehen, sondern wie wir vor Gott dastehen. Jesus sagte uns, dass wir nicht Schätze auf der Erde sammeln müssen, sondern im Himmel bei Gott. Ja, Jesus wusste bereits, dass diese zwei Jünger und dieser Besitzer der Tiere diesem Auftrag Folge leisten werden. Man muss nicht wissen, wer es war, sie haben es getan. Das reicht uns. Denn Jesus kennt sie, er weiß, wer es war. Er kennt sie in- und auswendig und er kennt auch dich, er kennt auch mich in- und auswendig. Die Frage, die sich mir da stellt, ist, beunruhigt dich das oder beruhigt dich das? Jesus kennt dich in- und auswendig. Wisst ihr, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass mich das beunruhigt. Weil wenn ich so denke, es gibt Seiten an mir, die kennt niemand. Nicht mal meine Frau, es kennt einfach niemand. Ich will ich auch gar nicht zeigen. Aber Jesus kennt sie. Jesus kennt mein Dunkelstes, mein Schlechtestes. Er kennt mich in- und auswendig. In meinem Inneren sieht es ganz ehrlich nicht immer schön aus, meine Gedanken. Jesus kennt sie. Und genauso ist es auch bei dir. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch du Seiten hast, die du gerne verstecken würdest. Dass du Gedanken hast, bei denen du froh bist, dass sie niemand kennt. Und doch, Jesus kennt sie. Etwas sehr Beunruhigendes, man kann gar nichts vor ihm verstecken. Auf die andere Seite ist es aber auch sehr beruhigend, zu denken, der Gott, der Himmel und die Erde gemacht hat, der Herrscher über das Universum, kennt dich. Er kennt dich in- und auswendig. Er weiß, was du benötigst. Er sorgt sich um dich. Also eigentlich auch sehr beruhigend. Jesus kennt dich in- und auswendig. Er weiß, was für Kämpfe du auszutragen hast. Er weiß, wie er dich unterstützen kann. Wie er dich unterstützen muss, dass du nicht daran zerbrichst. Beunruhigt dich das, dass Jesus dich in- und auswendig kennt? Oder beruhigt dich das? Bei mir ist eben manchmal beides. Die Jünger nun, die tun das, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Sie holen diese Tiere und legen ihre Kleider darauf und Jesus setzt sich auf das Fohlen, auf das jüngere Tier. Dies tut er, um eine Prophezeiung des Propheten Zacharias zu erfüllen. Und wir haben einen Teil dieser Prophezeiung bereits gehört im Text, der zitiert wird. Ich möchte aber direkt aus Zacharia die Prophezeiung weiterlesen. Das ist Zacharia 9, die Verse 9 und 10. Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König wird zu dir kommen. Gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem ausrotten, und der Kriegsbogen wird ausgerottet werden. Und er wird Frieden reden zu den Nationen. Und seine Herrschaft wird sein von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Vielen von euch kommt dieser Text wohl auch ein bisschen bekannt vor, von dem bekannten Adventslied Tochter Zion, freue dich. Jauchze laut, Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Und tatsächlich, das Adventslied ist eigentlich ein Palmsonntagstext. Denn der Palmsonntag und Advent passen sehr gut zusammen. Diese zwei sind eigentlich vom Jahr her sehr weit auseinander und doch bilden sie eine Einheit. Denn bei beiden Anlässen, also im ganzen Advent und auch am Palmsonntag, geht es darum, dass der König kommt. Der König kommt zu uns. Zum ersten Mal bei Advent geht es auch um Weihnachten, wie Jesus da als Kind in die Krippe kommt. Advent bedeutet ja Ankunft, man erwartet die Ankunft von Jesus, aber man erwartet auch die zweite Ankunft von Jesus, wenn er wiederkommt. Und so auch beim Palmsonntag geht es einmal um etwas Geschehenes, darum, wie Jesus eingezogen ist nach Jerusalem, wie wir das gelesen haben oder gehört haben, aber auch, dass Jesus noch einmal kommen wird als König. Das so als Klammer, warum vielleicht dieser Text, Tochter Zion, freue dich, wieso dass dieser hier am Palmsonntag zitiert wird. Und jetzt, diese Klammer ist jetzt geschlossen, wir kommen wieder zurück zum Text und da steht, siehe, dein König kommt zu dir. Etwas sehr Wichtiges. Jesus bekennt mit diesem Einzug nach Jerusalem öffentlich, ich bin der König. Dein König kommt zu dir, nicht dein Prophet kommt zu dir, nicht dein Lehrer, dein guter Freund kommt zu dir. Nein, dein König kommt zu dir. Jesus ist aber nicht ein gewöhnlicher König. Er wählt nicht das Pferd, ein majestätisches Tier, nein, er wählt ein kleines Eselein. Eselein? Schwierig auf Hochdeutsch zu übersetzen, den Begriff Eseli. Genau, er kommt auf dem Fohlen eines Esels. Ich beschreibe es so, dann gibt es keine Verwirrung. Ja, er wählt nicht das Pferd, sondern den Esel, um darauf zu reiten, um zu zeigen, er ist nicht ein kämpfender König. Er ist nicht ein kriegsführender König, wie wir uns das vorstellen müssen, wollen oder wie wir uns das vorstellen würden. Nein, er ist ein demütiger König, heißt es im Text. Oder vielleicht bei euch sanftmütig, in anderen Übersetzungen auch ein armer König. Wieso? Er zieht in Jerusalem ein, nicht um die Herrschaft an sich zu reißen über Jerusalem, nicht um die Römer zu stürzen, wie das die Juden erwartet haben. Nein, er kommt nach Jerusalem, um zu sterben. Er richtet sein Reich auf, das wir gehört haben aus der Prophezeiung in Zacharia, nicht mit Gewalt, Nein, er richtet sein Reich auf, indem er stirbt. Ein spezieller König, nicht so, wie wir ihn uns vorstellen würden. Er führt nicht Krieg gegen die Römer, nein, er gibt sein Leben für diejenigen, die an ihn glauben. Denn es geht ihm nicht um den weltlichen Frieden. Es geht ihm nicht darum, dass Israel zu der damaligen Zeit ein Weltreich wird oder sich von den Römern befreien kann. Nein, es geht ihm um so viel mehr. Es geht ihm um den Frieden von uns Menschen mit Gott im Himmel. Das ist sein Auftrag. Nicht ein Friedensreich von dieser Erde, sondern ein Frieden zwischen uns und Gott. Und für das zieht er als König ein. Er ist der wahre König. Und die Frage ist er auch dein König? Das Problem, das sich uns Menschen stellt, ist, wir wollen Jesus häufig nicht als König haben. Ja, als guter Freund, ja, der uns hilft in der Not. Das nehme ich gerne. Als Vorbild, nachdem es sich auszurichten lohnt. Ja, das nehme ich gerne. Aber wenn es darum geht, Jesus als König zu haben, als derjenige, der über dein Leben bestimmen darf, der Mittelpunkt ist in deinem Leben, das geht uns häufig zu weit. Aber Jesus hat genau diesen Anspruch. Er ist König. Er ist der König über Himmel und Erde. Er ist der König von uns. Er will dein ganzes Leben haben. Nicht nur einen Teil. Er will dein ganzes Leben. Bist du bereit, ihm dieses zu geben? Die Leute, die legen ihm Kleider vor die Füße, als er einreitet, um zu zeigen, wir demütigen uns unter dich. Du bist unser König. Und dasselbe sollen wir machen. Unser Leben. Ihm zeigen, dir gehört unser ganzes Leben, nicht sprichwörtlich, wortwörtlich, indem wir unsere Kleider ihm hinlegen, sondern indem wir ihm alles geben von uns. Er ist nicht wie ein Wunschautomat, in den wir Geld hineinwerfen können, unsere Sünden loszuwerden und wir danach wieder leben können, wie wir es wollen. So funktioniert Jesus nicht. Nein, Jesus ist der König und er will das auch über dein Leben sein. Darf er das? Darf er dein König sein? Gibst du ihm dein ganzes Leben hin, nicht nur einen Teil? Ich wünsche mir das für mich und für euch, dass wir das zu ihm sagen können, Jesus, du bist mein König. Ich gebe dir nicht nur meine Kleidung hin auf den Weg, nein, ich lege dir mein ganzes Leben hin. Du darfst bestimmen. Ich lebe, um deinetwillen, für dich zu verherrlichen. Ich wünsche, dass wir das auch sagen können. Die Leute bezeugen das, indem sie Kleider auf den Weg legen und ihm zujubeln, zurufen, eine freudige Gesellschaft. Und sie rufen, Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und das rufen sie, weil das auch ein Zitat ist aus dem Alten Testament. Aber zuerst einmal wollen wir anschauen, was bedeutet das überhaupt? Ich weiß nicht, wie viele Lieder ich als Kind oder auch als Jugendlicher gesungen habe, in denen es mit diesem Text Hosanna oder Hosianna, sehr zum Teil auch emotionale Lieder, zum Beispiel eins von Hillsong, das wir in der Jugendgruppe ab und zu singen, Hosanna. Und dann habe ich mich immer gefragt, was bedeutet das eigentlich? Ich weiß nicht, ob es euch gleich geht oder ob ihr euch mal schlau gemacht habt. Auf alle Fälle, das Wort Hosanna kommt vom hebräischen Hoshia-na. Das bedeutet so viel wie Hilf doch. Hilf doch. Es kommt nur im Alten Testament, im Psalm 118, Vers 25 vor. Und hier möchte ich auch ein bisschen mehr zitieren als nur diesen Text, nämlich die Verse 22 bis 26. Da heißt es, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo kommt da das Hosanna vor? Es ist dieses, O Herr, hilf. Ein Hilferuf, fast schon verzweifelt. O Herr, hilf doch. Und es wurde im Verlauf der Zeit zu einem Hilferuf, bei dem man erwartet hat, dass das der Messias ist, der diese Hilfe geben wird. Und deshalb wurde es von einem verzweifelten, O Herr, hilf doch, zu einem sicheren, O Herr, hilf. Ich weiß, diese Hilfe kommt. Diese Hilfe wird kommen. Es ist eine Zuversicht. Ein bekannter Pastor hat es so verglichen. Am Anfang bedeutet es so, wie wenn man schiffbrüchig ist und denkt, O Herr, hilf, ich weiß nicht, wie weiter. Und es wurde im Verlauf der Zeit mit dieser Hoffnung auf den Messias zu einem sicheren Hilfe, wenn man sieht, dass Hilfe kommt. Also das ist Hosanna bedeutet, ich erwarte diese Hilfe. Ich weiß, dass mir diese Hilfe zuteil wird. Und deshalb wurde es zu einem Jubelruf, der aber sehr mit dem Messias verknüpft ist. Und ja, die Juden erwarteten diese Hilfe vom Messias, aber sie hatten andere Vorstellungen von ihm. Ich habe es vorhin einmal angetönt, sie erwarteten einen Kriegshelden, der sie befreit von den Römern. Die Juden erwarteten dies. Und zu dieser Zeit, in der Jesus lebte, haben sie es immer mal wieder gedacht von jemandem, dass dieser sie befreien würde von den Römern. Und nie geschah es. Denn Jesus wollte sie befreien, nicht von den Römern, sondern von der Sünde. Sein Friedensreich ist ein himmlisches und ein zukünftiges, nicht ein irdisches. Damit konnten sie nichts anfangen. Und deshalb sind diese Juden innerhalb von 5 Tagen vom Hosanna, dem Sohn Davids, zu kreuzige ihn übergegangen. 5 Tage. Palmsonntag, Karfreitag. Wie konnte das geschehen? Vom, ja, du bist unser Messias, wir erwarten, dass du uns rettest, zu verurteilt ihn zum Tode am Kreuz. Denn sie haben diesen Psalm komplett erfüllt, ohne ihr Wissen. Ich habe am Anfang vom Psalm gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, wurde zum Eckstein für uns als Gemeinde. Sie haben ihn völlig anders erwartet, als er tatsächlich war, Jesus. Sie haben erwartet, dass er sie befreit und nicht, dass er sterben muss für uns. Er ist so anders, als sie das erwartet haben. Innerhalb von 5 Tagen vom Helden, dem gefeierten Sohn Davids, dem Messias, wurde er zum Verräter. Der es verdient hat, am Kreuz zu sterben. Was hat er in diesen 5 Tagen denn nur falsch gemacht, könnte man sich fragen. Nun, während Jesus zuvor häufig in Gleichnissen sprach, den Jüngern verbat, den Leuten zu sagen, dass er der Messias ist. Oder wenn er Wunder getan hat, hat er häufig gesagt, sagt es nicht weiter, dass ich es war. Ist es ab dem Palmsonntag völlig anders. Er klagt die Leute offen an. Er geht gegen die Elite der Juden. Er klagt die Schriftgelehrten an. Wenn ihr ein bisschen weiterblättert, seht ihr das immer wieder, dass er sie angreift. Völlig zu Recht natürlich. Er bringt die Elite gegen sich auf. Und noch weiter, er räumt den Tempel aus, gerade als erstes. Er kommt nach Jerusalem, zieht als König ein, nimmt die Peitsche, wirft die Tische um, vertreibt die Händler aus dem Tempel. Weil er sagt, dieses Haus soll ein Gebetshaus sein und nicht eine Räuberhöhle. Ja, er bringt diese Leute, die Gott nicht mehr richtig gedient haben, gegen sich auf. Nicht unverdient, sie waren wirklich böse. Nein, aber er weiß, dass seine Zeit gekommen ist. Genug mit den Gleichnissen, jetzt wird er direkt, völlig zu Recht. Und diese Juden haben das nicht ausgehalten. weil sie getroffen wurden, weil sie merkten, ja, das stimmt, was er sagt. Das können wir nicht haben, der muss weg. Und deshalb haben sie die Menge gegen ihn aufgewiegelt. Der Druck wurde so stark, sogar Petrus konnte ihm nicht standhalten. Sogar Petrus hat Jesus verleugnet, seine Jünger liefen davon. Denn es ist schwierig, standhaft zu bleiben, wenn Druck kommt. Mein Bruder, also nicht dieser Bruder, ich habe ja drei Brüder, der Älteste ist Pastor auch und er hat letztes Jahr auch eine Predigt zu diesem Thema gehalten in unserer Gemeinde, wo ich war. Deshalb ist mir dieses Bild so geblieben. Er hat gesagt, wenn Druck kommt, sieht man, was rauskommt. Denn wenn Druck auf einen Apfel kommt, dann kommt Apfelsaft raus. Und wenn Druck auf eine Orange kommt, dann kommt Orangensaft raus. Und wenn du unter Druck kommst, dann sieht man, wer du wirklich bist. Ein Bild, das mir sehr eingefahren ist, als ich das erste Mal gehört habe. Deshalb habe ich gedacht, das darf ich, ich habe ihn nicht gefragt, aber das darf ich sicher klauen. Er hat es sicher auch nicht selbst erfunden. Und jetzt hoffe ich, er hört diese Predigt nicht. Nein. Genau, aber ein Bild, das mir sehr eingefahren ist. Wenn Druck kommt, sieht man, wer du wirklich bist. Diese Menge war wie eine Fahne im Wind. Als Jesus einzog auf dem Esel, ja, du bist der Messias. Und sobald ein bisschen Druck kommt, geht die Fahne in die andere Richtung und sie rufen, kreuzige ihn. Wir wollen den Verbrecher frei haben, nicht Jesus, kreuzige Jesus. Denn sie haben Druck. Ich hoffe, wir sind standhafter, wenn Druck kommt. Es ist nicht einfach. Wenn die ganze Welt gegen dich ist, wenn man Jesus bekennen soll vor seinen Freunden oder seiner Familie, die nicht an ihn glaubt, gerade jetzt, wo Ostern kommt, eine sehr, auch eine gute Gelegenheit. Denn die meisten Menschen wissen nicht mal mehr, was Ostern bedeutet. Und ich habe vorhin gehört im Gebet, dass ihr eine neue Aktion startet. Oder noch nicht, darf ich noch nichts erzählen? Doch, gut, wo man auch Leute einladen kann. Auch das eine gute Gelegenheit, mal sich dem Druck standzuhalten. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches erzählt. Okay, gut, sonst tut es mir leid. Und jetzt kommt Jesus in die Stadt. Ich muss ein bisschen schauen, dass ich nicht die ganze Welt gegen mich aufbringe mit dieser Predigt. Also jetzt kommt Jesus in die Stadt, eine riesige Menge vor und hinter ihm und alle jubeln ihm zu. Die ganze Stadt erregte sich, steht. Denn sie wussten nicht, wer er war. Und hier zeigt sich, dass obwohl Jesus offensichtlich als König einzieht, offensichtlich zeigt, wer er ist, sie begreifen es immer noch nicht. Die Leute begreifen es immer noch nicht. Ich meine, Jesus zieht extra auf einem Eseljungen ein, um klipp und klar zu zeigen, ich bin der versprochene König. Und was sagen sie im Vers 11? Dieser ist der Prophet Jesus. Bereits ein paar Kapitel vorher, im Kapitel 16, fragt Jesus die Jünger, was denken die Leute, was ich bin? Und die Jünger sagen, die Leute sagen, du bist ein Prophet. Nicht mehr, nur ein Prophet. Jesus ist aber kein bloßer Prophet. Natürlich stimmt das auch. Natürlich ist Jesus ein Prophet. Aber er ist so viel mehr. Er ist nicht nur ein Prophet. Gerade dieser Text zeigt uns klipp und klar, Jesus will nicht nur Prophet sein. Diese Möglichkeit gibt er den Leuten eigentlich gar nicht. Nein, er zeigt klar, ich bin euer König. Er ist der wahre Gott, den es sich anzubeten lohnt. Und die Leute verstehen das nicht. Sogar seine Jünger haben das nicht begriffen. Im Johannes, im Paralleltext, im Johannes steht nämlich, dass sie erst nach der Auferstehung verstanden haben, was Jesus gemeint hat mit diesem Einzug nach Jerusalem. Er zieht extra auf einem Eseljungen ein, um zu zeigen, ich bin euer König. Und diese 12 engen Freunde, die ihn 3 Jahre lang begleitet haben, begreifen es immer noch nicht, was das zu bedeuten hat. Ich denke, manchmal ist es auch frustrierend gewesen. Zum Glück ist Jesus Gott und so unglaublich geduldig mit den Menschen. Und wisst ihr, bei uns ist es nicht anders. Auch in unserer Zeit wird Jesus manchmal noch als Prophet gesehen, als einer, der gutes Zeugs geredet hat, als ein gutes Vorbild, moralisch gutes Vorbild, ein guter Mensch, ein wichtiger Teil der Weltgeschichte. So wird vielleicht Jesus gesehen von den Leuten. Aber sie erkennen nicht, dass Jesus uns diese Möglichkeit gar nicht gegeben hat, dass wir ihn als gutes Vorbild abstempeln können. Nein, denn Jesus sagt klipp und klar immer wieder und zeigt es auch durch seine Handlungen: Ich bin der König. Ich will euer König sein. Ich bin Gottes Sohn, ich bin der Messias. Aber die Leute wollen das nicht anerkennen. Auch in unserer Gesellschaft versucht man immer alles Mögliche, um sich selbst nicht eingestehen zu müssen, dass es Gott ist, dass es Gott war. Wieso? Weil wir Menschen zu stolz sind. Wir denken, wir könnten es alleine. Wir brauchen Gott nicht mehr. Wir haben alles begriffen. Wir können die Natur erklären. Wir wissen am meisten in der ganzen Menschheitsgeschichte, wir sind gut, so wie wir sind. Wir brauchen Gott nicht mehr. Wir denken, wir könnten alles alleine. Denn wir wollen uns nicht unterordnen unter jemanden, den wir nicht begreifen können. Doch eines Tages wird Jesus wieder als König einziehen und dann werden es alle begreifen. Ich habe es bereits angetönt, dass es auch darum geht, am Palmsonntag sich zu erinnern, eines Tages wird Jesus wiederkommen und dann wird er definitiv nicht auf einem Eselsjungen nach Jerusalem einziehen. Nein, dann kommt er so, dass es keine Missverständnisse mehr geben kann. Dass jeder Mensch begreift, das wäre der König gewesen. Und dass jeder Mensch denkt, dass jeder Mensch sich wünschen würde, ihn bereits jetzt als König anzubeten. Ihn bereits jetzt als Gott anzubeten. Ihn als Herrn im Leben zu haben. Ihm demütigst das Leben hinzugeben und sagen: Herr, dir gehört mein Leben. Ihm zuzurufen: Herr, hilf! Hosanna! Hilf doch! Ja, es kommt die Zeit, in der Jesus wiederkommt, in der Jesus einzieht wieder auf diese Erde. Und es heißt in der Bibel, es ist wie ein Blitz, der von Osten nach Westen geht. Die ganze Welt wird es sehen. Jeder Mensch wird erkennen, wer er ist. Ich hoffe, wir sind dann bereit, ihn zu empfangen. Wir sind dann bereit und sagen nicht, es ist ein gutes Vorbild gewesen. Nein, wir sagen jetzt schon, er ist der König. Er ist mein König. Ihm gehört mein ganzes Leben. Wir haben nun heute gesehen an diesem Palmsonntag, dass Jesus von Jericho nach Jerusalem kommt, in Jerusalem einzieht als König. Er ist bereit, offen aufzutreten, weil er weiß, was auf ihn zukommen wird. Zuerst braucht er aber noch die Hilfe von zwei Jüngern und einem Tierbesitzer, von denen wir die Namen nicht kennen, denn diese sind nicht wichtig, die Namen. Sie lassen sich brauchen von Jesus. Jesus kennt sie und weiß, was sie für ihn getan haben. Sie sammeln sich Schätze im Himmel, nicht auf der Erde. Jesus kennt auch dich, in- und auswendig. Beunruhigt dich das oder beruhigt dich das? Jesus besteigt dann dieses Fohlen des Esels und reitet in Jerusalem ein. Er ist der König, wie er den Juden versprochen wurde. Und dennoch ist er auch völlig anders als erwartet. Jesus will auch dein König sein. Er will dein ganzes Leben. Bist du bereit, es ihm zu geben? Ja, die Menge, die scheint bereit zu sein. Doch sobald ein bisschen Druck kommt, sind sie wie eine Fahne im Wind. Und nach 5 Tagen sagen sie: vom Hosanna zum Kreuzige ihn. Ich hoffe, wir sind beständiger, wir bleiben standhaft bei Jesus, auch wenn Druck kommt. Und obwohl sich Jesus deutlich offenbart als Messias, als König, verstehen die Leute nicht, was es soll, nicht mal die Jünger. Die Menge erst recht nicht, sie halten ihn für einen Propheten. Und auch bei uns in der Gesellschaft ist es so, dass Jesus als Prophet gesehen wird oder vielleicht als moralisches Vorbild oder so etwas. Doch er ist so viel mehr. Er ist der wahre Gott, der eines Tages für alle erkennbar so wiederkehren wird, dass man nicht mehr fragen muss, wer er denn ist, dass es klar ist. Lasst uns bereits jetzt ihm zujubeln und dabei bleiben und nicht erst, wenn er eines Tages für alle sichtbar wiederkommt. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, hab Dank für den Palmsonntag. Hab Dank, dass du so klar und sichtbar für die Menschen als König eingezogen bist. Ja, wir wissen es, du bist der wahre König. Und wir bitten dich, dass du der König wirst von unserem Leben. Wir geben dir unser Leben hin. Zieh du in unser Leben ein als wahrer König. Wir gehören dir. Hilf uns, standhaft zu bleiben und nicht wie eine Fahne im Wind beim kleinen Druck schon umzuschwenken. Hilf uns. Amen.